Adi Podcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber Professor Dr. Med Marco Güter, Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarek Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter, ich bin bariatrischer Chirurg an den beiden Standorten am Universitätsspital Zürich und im Spital Männedorf. Das wisst ihr ja, und wie immer bin ich nicht allein, sondern habe meine Mitmoderatoren dabei.
Hallo, Andreas hier, wie immer am Mikrofon an der Seite von Marco. Grüße euch an den Endgeräten.
Hallo, Tarek hier und ich freue mich, dass wir wieder unterwegs sein können.
Es ist eine besondere Adi-Podcast-Folge. Wir sind nicht in unserem heimischen Büro am Zürichsee, sondern wir sind diesmal nach Salzburg gereist, ins schöne Salzburg zum österreichischen Chirurgenkongress und haben uns heute getroffen mit einem Gast, mit Dr. Philipp Beckerhin, dem aktuellen Präsidenten der österreichischen Adipositas-Chirurgischen Gesellschaft. Hallo Philipp.
Hallo.
Hallo Philipp, hallo.
Schön, bist du bei uns.
Philipp. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Gleich eine Frage für unsere Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht nicht kennen, weil auch unsere Hörerschaft in Österreich jetzt nicht so groß ist wie in Deutschland und in der Schweiz. Wer bist du? Was machst du? Wo arbeitest du? Ein paar einleitende Worte von dir.
Okay, danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und euch in Salzburg bei unserem Kongress begrüßen zu können. Ich bin seit circa 20 Jahren in der bariatrischen Chirurgie tätig, mache Adipositas-Chirurgie jetzt seit ungefähr 15 Jahren im Landesklinikum Hollabrunn. Das ist in Niederösterreich. Niederösterreich ist das größte flächenmäßig Bundesland, liegt rund um Wien. Und mein Krankenhaus, in dem ich arbeiten darf, liegt ungefähr 50 Kilometer von Wien entfernt. Wir machen so circa 300 Adipositas-Eingriffe pro Jahr. Ja, dazu werden wir dann auch noch kommen.
Sehr gut. Wie kam es, dass du dich um die bariatrische Chirurgie bemüht hast? Wieso bist du in diesen Bereich der viszeralen Chirurgie eingedrungen?
Es ist wie so oft im Leben, sind es Zufälle. Mein erster Ausbildungsort war in Wien, an der jetzt heißt Klinik Landstraße im dritten Wiener Bezirk. Und da war schon eine lange Tradition der offenen Adipositas-Chirurgie. Und dann war das klar, dass man als Junger da zu dem Team dazustößt. Das hat mich aber auch immer interessiert. Und das, was mich jetzt sozusagen abholt immer wieder und begeistert, sind die Erfolge, die man hat. Und wenn man die Leute dann nach den Operationen wieder sieht, wie sich die verändert haben. Und das ist im Vergleich zur onkologischen, zur Krebstherapie doch was ganz anderes. Und deshalb bin ich da auch gern dabei geblieben.
Ja, geht uns natürlich ganz genauso. Tarek, du hattest eine Frage.
Genau, also zwei Sachen. Also bariatrische Chirurgie aus Leidenschaft. Und ich möchte aber unseren Zuhörern noch mal ganz kurz erklären, wie die Situation hier vor Ort ist. Also wir sind hier auf einer offenen Fläche und hier scheint auch die Sonne, aber hier gehen auch Personen vorbei und das ist für jeden zugänglich. Deswegen bitten wir, so bestimmte Geräusche, Türen schlagen oder sowas einfach zu entschuldigen. Das ist halt, so ist es halt, wenn wir on Tour sind.
Ja? So ist es ja auch sonst, aber wenn die Telefone klingeln und die Türen schlagen im Büro von Marco.
Ja, und diese ganze Gruppe an Bodyguards, die unsere Groupies da hinten weghält, die kann man natürlich auch hören und die stören natürlich auch bei der Aufnahme, aber daran gewöhnt ihr euch ja ganz sicher. Philipp, ein wichtiger Aspekt, der, ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer immer wichtig ist, ist ja die Art und Weise, wie die Eingriffe in dem jeweiligen Land vergütet werden zum Beispiel. Ist das eine Krankenkassenleistung? Ist es für mich als Patient oder Patientin selbstverständlich ohne weiteres möglich, mich so einer bariatrischen Operation zu unterziehen, wenn ich das möchte? Oder ist das mühsam? Wir haben schon mal in einer der vorherigen Folgen die Situation in der Schweiz und Deutschland verglichen. Wie ist das denn bei euch in Österreich?
Ja, danke für die Frage. In Österreich ist es so, dass wir eine Bewilligungssituation haben. Das heißt, der Patient muss nach entsprechender Abklärung und Aufklärung selbstverständlich über die verschiedenen Methoden sich einem bestimmten vorgegebenen Weg unterziehen. Das heißt, er muss nachgewiesenermaßen ein diätologisches Beratungsgespräch gehabt haben. Manche verlangen auch sozusagen ein Attest oder ein Gutachten. Aber die Schulung ist eigentlich für uns das Wesentliche, dass wir wissen, der Patient hat das auch verstanden, was wir da mit ihm machen und was dann nachher notwendig ist. Das zweite ist ein psychologisches Gutachten. Und dann müssen die Patienten dem jeweiligen Verantwortlichen der Gesundheitskasse vorgestellt werden. Bei uns heißt das Chefarzt. Dieser Chefarzt entscheidet dann letztendlich nach den Richtlinien, die es in Österreich gibt. Das bedeutet eben Body Mass Index über 40 oder über 35 mit entsprechenden Begleiterkrankungen.
Klingt jetzt auf, wenn ich das erste Mal höre, so ein bisschen wie in Deutschland, wo man ja auch Individualanträge an die Krankenkasse einreichen muss. Wer verfasst diese Anträge? Ist das der behandelnde Chirurg? Ist das der behandelnde Hausarzt? Oder ist das der Patient oder die Patientin selbst?
Nein, das ist der Chirurg. Wir stellen einen Antrag zur Bewilligung der Kostenübernahme bei der jeweiligen Gesundheitskasse oder Krankenkasse, hat es früher geheißen.
Ist das ein richtig ausformuliertes Gutachten oder ist das jetzt irgendwie so ein Textbaustein, den du diesem Chefarzt, das ist Pendant der medizinische Dienst der Krankenkassen in Deutschland und der Vertrauensarzt in der Schweiz, in Österreich eben jetzt Chefarzt, Textbaustein, ausführliches Gutachten, wie viel Zeit musst du da investieren pro Patient?
Konkret ist es ein Blatt, das so ausformuliert ist, dass der Patient in unserer Institution nachgewiesenermaßen alle Stationen durchlaufen hat, die notwendig sind, dass der Chefarzt auch sieht, das wurde erledigt.
Wie eine Art Checkliste,
wie eine abgearbeitet. Checkliste, richtig. Und da muss eben die Psychologie dabei sein und die Diätologie. Wir haben in unserem Haus noch die Physiotherapie dabei. Das interessiert den Chefarzt jetzt weniger, aber es ist für uns ein fixer Bestandteil. Da geht es um Muskelaufbau, um Atemgymnastik. Also es ist für uns auch noch so ein Baustein. Und auf dieser Checkliste steht natürlich da auch noch das Anästhesiegespräch drauf und ein chirurgisches Abschlussgespräch. Das ist sozusagen unser Vorgehen. Für den Chefarzt und für die Bewilligung sind aber die ersten zwei wichtig, nämlich die Diätologie und die Psychologie.
Okay, der Patient stellt sich immer die Frage, vom ersten Vorstellen bis zur Operation. Wie lange ist denn in Österreich dieser Zeitraum?
Da muss ich ein bisschen ausholen, weil das ist individuell verschieden, je nachdem, wo sich der Patient anmeldet, in welcher Institution. Bei uns konkret ist es so, wenn der Patient in unsere Adipositas Erstambulanz kommt, so nennt sich das bei uns, die haben wir immer am Freitag, da können wir bis zu 8 Patienten im Krankenhaus einteilen. Und wenn sie dieses Gespräch hatten, die Aufklärung und dann, wo ihnen der Patientenpfad auch erklärt wird, bis zur Operation, dann dauert es in der Regel 7 Monate, bis dann die tatsächliche Operation stattfindet. Das liegt jetzt an unserem Volumen, aber auch an unseren Möglichkeiten. Das mag in anderen Kliniken kürzer sein, aber wir sind auch ganz froh, dass dieser Weg ein bisschen länger ist, weil der Patient ja doch einige Aufgaben zu erledigen hat bis zur Operation, sei es jetzt noch internistische Untersuchungen, pulmologische Untersuchungen, auch eine bessere Einstellung seiner Medikamente, zum Beispiel bei Begleiterkrankungen.
Wenn ich das so höre, dann gibt es ja durchaus Parallelen jetzt zwischen der Schweiz, Deutschland, Österreich, was die Voraussetzungen betrifft oder die Hürden, die ein Patientin vor einem Eingriff überspringen oder absolvieren muss, oder? Mir ist es wichtig, und da sind wir uns ja alle einig, nochmal kurz zu betonen, dass die wissenschaftliche Legitimation von einem Patienten mit Adipositas zu verlangen, erst ein psychologisches Gutachten zu machen oder erst ernährungsberatungstechnisch gesehen worden zu sein. Es gibt ja kaum Daten, die das rechtfertigen eigentlich. Es ist ja Ausdruck des Dauerthemas, über das wir ja immer reden, letztendlich der Stigmatisierung, auch bis hin in unsere gesundheitsökonomischen Strukturen. Was mich interessiert ist, wenn so eine Patientin bei euch von einem Psychologen gesehen wird. Was sind das für Kollegen? Sind das Psychiater, die einen nachgewiesenen Hintergrund haben mit Essstörungen zum Beispiel? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, wie oft kommt es denn vor, dass der Psychiater oder die Psychologin sagt, in diesem Fall halte ich den Eingriff für nicht gerechtfertigt oder keine gute Idee zum aktuellen Zeitpunkt? Und was sind dann die Gründe?
Super Frage, Marco. Bei uns ist es in fact eine Psychologin, eine klinische Psychologin, die bei uns am Krankenhaus angestellt ist, die seit vielen Jahren mit der Thematik befasst ist und die unsere Patientinnen, was auch manchmal vorkommt, nach der Operation auch betreuen kann, wenn es da Fragen gibt und dann auch vermittelt in den niedergelassenen Bereich zu Fachkolleginnen und Kollegen. Das halte ich für deshalb wichtig, weil wir in diesem Gespräch auch eben, so wie du es angesprochen hast, mögliche Ausschlussgründe feststellen könnten. Was sind Ausschlussgründe? Ihr habt, glaube ich, auch schon einmal darüber gesprochen. Also eine manifeste Abhängigkeitserkrankung, eine Suchterkrankung wäre ein Ausschlussgrund primär. Es gibt Patientinnen und Patienten, die in der Vorgeschichte eine Alkoholproblematik haben oder hatten. Das wird natürlich in dem Gespräch adressiert und dann wird darüber gesprochen. Und wenn, dann wird die Operation aber natürlich auch zurückgestellt. Also wenn das noch ein Thema wäre, dann muss sozusagen die Patientin, der Patient nachweisen, ein Jahr von dieser Abhängigkeitserkrankung Abstand genommen zu haben, sozusagen, oder wenn es möglich ist, geheilt zu sein. Sonst würden wir die Operation nicht durchführen.
Wenn ich das richtig verstehe, gilt es oder geht es jetzt bei dieser psychologischen Begutachtung weniger darum, Hürden aufzubauen, sondern die Patientensicherheit zu erhöhen? Also sprich, tatsächlich manifeste Gründe zu detektieren, zu erkennen, die nicht gut sind für eine Operation, die das Outcome, das Ergebnis der Operation für den Patienten verschlechtern würden.
Genau, so würde ich das auch sehen. Ja. Also es ist vielleicht von den Kassen anders intendiert worden, wo die gesagt haben, es geht uns jetzt darum zu schauen, ist der überhaupt psychologisch sozusagen fit für die Operation? Uns geht es darum, auch um diesen Aspekt, klarerweise. Hat sich die Patientin, der Patient damit gut auseinandergesetzt? Wie ist sein Umfeld auch? Kann die Familie die Entscheidung mittragen? Gibt es vielleicht schon eine laufende Therapie, wo der Therapeut eingebunden werden soll, was, glaube ich, immer der Fall sein sollte? Oder zieht der womöglich an einem anderen Strang und sagt, die Operation ist gar nicht gut für dich? Ja? Also da muss man, auf diese Dinge legen wir viel Wert.
Darf ich kurz noch mal fragen, bei diesem Gesuch der Kostenübernahme an diesen Chefarzt der Krankenversicherungen, wie hoch ist die Rate der Fälle, in der der Chefarzt sagt, wir operieren nicht, die Kosten werden nicht übernommen?
Verschwindend gering. Wenn wir
ganz im Gegensatz zu zum Beispiel Deutschland, oder?
Genau. Mhm. Wenn wir uns innerhalb der festgelegten Richtlinien bewegen, mit dem 35 BMI plus Begleiterkrankung, sei es jetzt ein nicht einstellbarer Bluthochdruck oder eine schlecht eingestellte Zuckerkrankheit, Depression ist auch ein Thema, und der BMI über 40 sowieso ohne Begleiterkrankungen, dann wird das bewilligt.
Ja, interessant. Okay. Also eher großzügige Kostenübernahme hier in Österreich.
Entlang der Richtlinien. Und es gibt auch, ich habe die Zusage auch vom obersten Arzt der Gesundheitskasse gekriegt, erst gestern interessanterweise in einem Gespräch, dass wir auch Patientinnen
der wusste, und Patienten... Der wusste, dass du hierher kommst. Der musste Zugeständnisse machen.
Der sagte, wenn ein Patient also zwischen 30 und 35 BMI hat und eine Diabeteserkrankung zum Beispiel, dann können wir auch ein Ansuchen stellen und dann wird das halt individuell behandelt und dann wird man sich zusammensetzen und vielleicht noch einmal ein Gespräch führen und dann sagen, ja, die Therapie ist gut und notwendig.
Ja, das ist interessant, das ist ja ein ganz moderner und datenbasierter Ansatz, das hören wir ja selten.
Und vor allen Dingen auch bemerkenswert, dass die Kontaktaufnahme oder die Initiative dann eigentlich aus der Ecke kommt, von der man es gar nicht erwarten würde, spontan, weil meistens werden diese Anliegen ja von uns Ärzten an die Krankenversicherung oder wer auch immer da Stakeholder ist, herangetragen. Dass von dort eine Initiative kommt, ist bemerkenswert und sollte sicher genutzt werden.
Wobei man sagen muss, es ist schon sehr personenabhängig. Also da haben wir einen wirklichen verständnisvollen Partner.
Jetzt sag doch auch, wie er heißt noch
schnell. Er heißt Dr. Andreas Krauter. Ich nenne ihn auch sehr gern und wir sind schon sehr lange auch durchaus freundschaftlich verbunden. Und
er hat dann also auch Grüße gehen raus an Herrn Krauter.
Ja, sehr gut.
Darf ich noch mal eine Frage zu den Chefärzten sprechen? Weil der Name suggeriert ja höchste Kompetenz. Also in unseren Ländern, in Deutschland und in der Schweiz ist ja die Rolle des Chefarztes als Departmentsvorsteher einer Abteilung, einer medizinischen Abteilung reserviert, sag ich mal. Was für Qualifikationen bringen diese Chefärzte mit in der Beurteilung? Ich meine, es ist nicht ganz so relevant, weil ja offensichtlich die meisten Anträge bewilligt werden, aber sind das Allgemeinmediziner? Sind das auch Chirurgen? Gibt es da eine Fallzuordnung?
Also einen Chirurgen habe ich noch nicht getroffen unter den sogenannten Chefärzten. Ich denke, es sind Allgemeinmediziner, kann aber vielleicht auch aus einem anderen Fach, aus einer internen Ausbildung einmal ein Wechsel in so eine Kasse erfolgt sein, warum auch immer. Die haben aber es sozusagen in der Hand, Bewilligungen auszusprechen oder eben nicht, auch für spezielle Untersuchungen. Also zum Beispiel die Magnetresonanztomografien sind in Österreich bewilligungspflichtig.
Ah ja.
Das wurde in der Covid-Pandemie ein bisschen aufgeweicht. Da hat man das gesagt, man muss es nicht bewilligen lassen. Dann hat man aber jetzt diesmal wieder zurückgegangen. Und wir sind mit dieser Bewilligungssituation nicht immer glücklich. Es sind Hürden für die Patienten, die wir oft nicht ganz nachvollziehen können. Da geht es, glaube ich, immer so ein bisschen um Kontrolle, dass die Leistungen jetzt nicht überbeansprucht werden. Wir hatten das am Anfang in der Adipositaschirurgie auch. Und das hat sich aber, Gott sei Dank, in den letzten Jahren gebessert.
Wie lange ist die Wartezeit dann für eine MRI-Untersuchung aktuell so?
Hängt wieder vom Bundesland ab, aber es kann durchaus einige Wochen sein. Ja.
Ui.
In der Vorbereitungsphase vor einer geplanten Operation, inwieweit ist der Kontakt zu den internistischen Fachkollegen, zu den Endokrinologen, Diabetologen relevant? Spielt die medikamentöse Therapie, also mit den bekannten Medikamenten, die wir ja auch im Rahmen des ADI-Podcasts schon besprochen haben, also sprich die GLP-1-Analogotherapie, spielt das eine Rolle vor einer geplanten Operation oder grundsätzlich zu einer für die Therapie der Adipositas-Betroffenen?
Ich würde sagen, im Einzelfall. Also es gehört nicht regelhaft dazu, dass wir die Patienten vorbehandeln damit. Aber bei Patientinnen mit einem sehr hohen Body Mass Index zum Beispiel oder einer nicht gut eingestellten Zuckerkrankheit, da würden wir es auf jeden Fall so machen, dass die zuerst zum spezialisierten Internisten gehen. Da haben wir natürlich auch unsere Kollegen und Kolleginnen, dass die vorbehandelt werden. Eben das Problem ist ja, das wisst ihr auch und das wissen die Leute an den Geräten auch, die Verfügbarkeit war nicht immer gegeben. Das soll angeblich jetzt laut Auskunft der Firmen besser werden. Es kommen ja auch neue Präparate. Das dauert dann immer ein paar Jahre, bis die dann wirklich verfügbar sind und dann womöglich auch noch von den Kassen übernommen werden. Das ist dann auch noch eine Hürde, eine soziale Hürde leider. Aber wenn wir es im Rahmen einer Vorbereitung für die Operation machen, dann gibt es auch, habe ich auch von Dr. Krauter gestern gehört, durchaus die Möglichkeit, das bewilligen zu lassen. Gerade also in dieser speziellen Indikation.
Als Konditionierungsmaßnahme zur präparativen
Verbesserung der Vorbereitung und dann auch bessere Operabilität. Das wisst ihr auch, dass Leute, die vor der Operation Gewicht abgenommen haben, durchaus besser zum Operieren sind und auch einen besseren perioperatives Outcome haben, so wie wir das nennen.
Und die Rolle der Internisten bzw. Endokrinologen in der präoperativen Phase, stellen die Indikationen mit, schicken die euch Patienten oder gibt es da noch Hürden?
Also was die Zuweisungen betrifft, gibt es durchaus noch Luft nach oben. Also wir würden uns mehr Zuweisungen von den Diabetologen wünschen. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber in Österreich beginnt es jetzt, würde ich sagen. Ja, also es ist durchaus so, dass die internistische Adipositasgesellschaft die Chirurgie als Teil der Therapie sieht, Gott sei Dank, ist gut so, hat aber auch gedauert. Und wir haben es nicht regelhaft so, dass die Patienten vorher zum Endokrinologen müssen, aber eine internistische Begutachtung brauchen sie alle. Und die meisten auch eine pulmologische. Also da geht es darum, wenn wir im Vorfeld entdecken, jemand hat doch einen erhöhten HbA1c-Wert, einen Langzeitzuckerwert, dann würden wir sagen, Therapie noch einmal intensivieren, verbessern und dann auch eine bessere Situation während der Operation zu haben. Dann nützen wir die Zeit auch bis zur Operation, um das wirklich auf eine sichere Basis zu stellen.
Also für mich als Patient, Zeitraum ist moderat, die Ansprüche oder Anforderungen ähnlich wie in Deutschland. Und
die Kostenübernahme ist gesichert.
Jetzt gibt es natürlich noch ein Thema, was ich auf jeden Fall ansprechen möchte. Das ist das Thema Nachsorge.
Da, ganz kurz in den Themenspeicher Nachsorge, das hat ja auch einen Sinn. Ich würde gerne noch ganz kurz erklären, wie es in der Schweiz ist, weil wir ja seit 3 Jahren unsere Richtlinien in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit geändert haben. Da ist es ja möglich, im Kontext von schwer einstellbarem Diabetes bei einem BMI von 30 bis 35 die Operation durchzuführen und sie erstattet zu bekommen von den Krankenversicherern. Gehört unter gewissen Bedingungen zur Krankenleistungspflicht, provisorisch, weil wir noch die Daten sammeln müssen. Bei uns ist es erstaunlicherweise so, Applaus, bin noch gar nicht fertig, aber gut. Es ist nicht so, dass die uns jetzt die Bude einrennen, muss man sagen. Natürlich auch zeitlich mit den Medikamenten, die es ja in der Antidiabetestherapie schon länger gab, zusammengekommen. Aber in der Wahrnehmung sind die Medikamente deutlich bewusster, als sie das zu diesem Zeitpunkt waren. Und wir haben damals als Grenze für die Zuweisung ein HbA1c von 8% genommen, was deutlich zu hoch ist. Also da haben wir uns quasi selber in den Fuß geschossen, weil mit den heutigen Medikamenten HbA1c von 8 jetzt nicht so unschwer ist zu erreichen. Also da finden Diskussionen statt, das anzupassen und deutlich nach unten anzupassen, weil wir da natürlich über die Endokrinologen als Zuweiser angewiesen sind, weil das natürlich einfach Patienten sind, die sich jetzt nicht primär als Kandidaten für eine Übergewichtschirurgie selber sehen, und die Operation wird eben überwiegend noch als Operation für übergewichtige Leute gesehen und nicht auch als metabolische Therapieoption. Und da haben wir sicherlich noch in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Kommunikation einiges zu tun, sowohl bei der Laienpopulation als auch bei den Fachleuten.
Könntest du das kurz erklären, HbA1c 8 für die Laien?
Ja, der Philipp hat es gerade schon gesagt, das genau. Ist ein Blutwert, der uns anzeigt, wie gut der Blutzucker in den letzten Wochen und Monaten eingestellt worden ist. Es ist ein sogenannter Langzeitblutzuckerwert. Der Blutzucker selber ist immer kurzfristig und der schwankt auch über den Tag. Das ist auch das, was alle kennen, wenn man zum Arzt geht, den nüchternen Blutzucker am Morgen ohne Frühstück, der wird gemessen, der zeigt uns dann an, wie gut er eingestellt ist. Aber der HbA1c-Wert zeigt uns an, wie gut der über die letzten Monate eingestellt oder Wochen eingestellt worden ist. Der sollte so unter 6 sein. Und über 6 spricht man dann schon so von einer eingeschränkten Glukosekontrolle. Und je höher der ist, desto schlechter ist das eigentlich. Auch für die Prognose, weil es dann zu Komplikationen kommt.
Tarek, erlaubst du mir, bevor wir über die Nachsorge sprechen, einmal kurz über die Operation zu sprechen, also Zeitraum der OP, dass wir so ein bisschen in der Chronologie bleiben. Philipp, du weißt ja, dass die Schweiz eher so ein bypass-orientiertes Land ist. In Deutschland ist es eher so, dass das Sleeve so die Majorität der Operationen abbildet. Wie ist das in Österreich?
Wir sind auch ein Bypass-Land. Ja, unsere häufigste Operation ist der Ru-Y, Magenbypass.
Wie viele Operationen pro Jahr habt ihr insgesamt in Österreich?
Auch da kriege ich die Daten morgen. Es sind bei 2500 circa.
Ah ja, also Einwohner 9 Millionen etwa, vergleichbar mit der Schweiz, die Hälfte der Operationen von dem, was wir in der Schweiz so durchführen im Jahr. Also noch Luft nach oben, was die Penetranz der Therapie angeht.
Woran liegt das? Liegt das daran, dass zu wenige Zentren da sind, die sich mit Adipositas und metabolischen Chirurgie beschäftigen? Liegt es an der geringeren Akzeptanz in der betroffenen Patientengruppe, an der Kostenübernahmementalität? Was ist deine Hypothese, dass im Vergleich zur Schweiz die Eingriffszahlen in Österreich geringer sind?
Schwieriges Thema letztlich. Es gibt ein paar große Zentren in Österreich, die aber nicht so groß sind, fallzahlmäßig wie in den Niederlanden, wo es ja wirklich spezialisierte Zentren gibt, die fast nur das machen. Das gibt es in Österreich nicht. Wir haben einen Versorgungsauftrag auch für andere Erkrankungen, und daraus ergibt sich einfach, dass wir es aufteilen müssen. Ja, wir machen in unserem Klinikum in in Hollabrunn ca. 280 bis 300 Eingriffe pro Jahr, aber viel weiter nach oben wird es nicht gehen, weil dann die Versorgung von Dickdarmkrebs und Leistenbrüchen, Bauchwandbrüchen, Gallenblasen und so weiter zurückgestellt werden müsste. Und auch die Akutchirurgie, die uns natürlich auch beschäftigt täglich, dann zurück, in irgendeiner Form zurückgefahren werden müsste, und das ist eigentlich nicht denkbar.
Also ist jetzt aktuell in Österreich so ein Level erreicht, wo es schwierig ist, jetzt signifikant höhere Fallzahlen umzusetzen?
Denke ich schon. Ja. Mhm. Also, da müsste man wirklich dann Zentren machen, die sonst nichts machen.
Wie viele Adipositas-Zentren gibt es in Österreich? Wie viele spezialisierte Einheiten?
Die Zahl wechselt, aber es sind so meistens so um die 30, wobei es Zentren gibt, die relativ wenig machen, also so zwischen 50 und 100 Fälle. Mhm. Gibt es viele. Und dann gibt es wenige, die über 200 machen.
Und wann darf man sich als Zentrum bezeichnen? Gibt es sowas wie eine Akkreditierung, ja, eine Zertifizierung?
Also 50 Fälle ist das, was wir von der Gesellschaft eigentlich fordern.
Von deiner Gesellschaft?
Von der Adipositas-Chirurgischen Gesellschaft Österreichs.
Ja. Ja, ja, seine Gesellschaft.
Ja, genau. Ja, ja, er ist der Präsident, seine Gesellschaft.
Ja, mir gehört ja auch
ein paar Tage.
Dir gehört diesmal.
Ja. Oh Gott, das werde ich erklären müssen. Okay, 2500 Eingriffe bei 9 Millionen Einwohnern. Ich nehme an, dass die epidemiologische Verteilung in Österreich nicht großartig anders ist als in den anderen Ländern. Das heißt, ihr habt eigentlich, das Wort habe ich ja gerade schon verwendet, eine zu niedrige Penetranz von etwa 1% der potenziellen Kandidaten. Jetzt gibt es Medikamente und das ist auch gut so, aber 1% für eine evidenzbasierte, sichere Therapie mit niedriger Morbidität und sehr niedriger Mortalität setzt sich also offensichtlich auch in Österreich nicht durch. Das Problem kennen wir ja aus unseren Ländern und Staaten. Ist es so, dass die Politik das Problem der Adipositas dann bisher noch nicht erkannt hat? Weil eine Lösung der Versorgung wäre ja, die Kapazitäten entsprechend zu erhöhen durch zusätzliche Zentren oder vor Ort, oder?
Ja, aber es scheitert genau an diesen infrastrukturellen Problemen. Es liegt an Personal. Es müsste mehr Geld in die Hand genommen werden, um Personal an die Abteilungen zu holen. Es liegt oft in Österreich jetzt an der Pflege, an der OP-Pflege konkret genommen, wo wir Engpässe immer wieder hatten. Und dann gibt es manchmal Anästhesie-Engpässe. Chirurgische Engpässe sind machbar. Also wir haben Nachwuchs, Gott sei Dank. Das ist gut so. Aber es liegt eher an diesen Dingen. Ja, also es sind zum Teil politische Entscheidungen. Es ist zum Teil, müsste ich jetzt ausholen, Richtung Medizinstudium, Zulassung zum Studium und so weiter. Also da spielen ganz viele Bereiche eine Rolle.
Wie lange liegen die Patienten um die Operation herum im Spital, im Krankenhaus bei euch?
Aus organisatorischen Gründen nehmen wir die Leute, weil sie doch auch manchmal weitere Anfahrtswege haben am Tag vor der Operation auf. Weil das dann in der Früh nicht so hektisch ist und die Leute dann ruhiger in den Operationssaal kommen, als wenn sie um 6.30 Uhr anreisen, bis dann die Aufnahme erledigt ist und so weiter. Dann erfolgt sozusagen am Folgetag die Operation. Und in der Regel gehen die Patienten nach 2 Tagen nach Hause.
Also nach der OP noch 2 Nächte?
2 Nächte noch da, manchmal eine dritte, wenn es schwierig ist mit dem Abholen, weil die Wege eben weit ist oder so. Aber das hat dann meistens eher organisatorische Gründe als medizinische.
Ist das ökonomisch lukrativ für ein Krankenhaus, ein Magenbypass?
Wenn die Liegedauer nicht länger ist, ja. Wenn sie kürzer ist, auch wieder nicht, weil dann ist das mit den Belegungstagen wieder in der Abrechnung auch nicht so günstig. Mhm. Aber okay. Die 4 Tage sind gut.
Ja, das ist eine wichtige Frage auch, oder? Das ist auch für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt als Betroffene zuhören und nicht in dem Gesundheitssektor aktiv sind und sich jetzt denken, was ist das für eine Frage, ob sich das jetzt medizinisch lohnt oder nicht.
Finanziell, ökonomisch
lohnt. Was habe ich gesagt? Medizinisch
lohnt sich. Oh Gott,
das, können wir das rauslöschen? Nee, also die finanzielle Frage. Aber es war natürlich schon freudscher Versprecher, weil man natürlich von unserer Berufsgruppe primär erwartet, unsere Entscheidungen auf medizinischen Überlegungen zu basieren. Und das ist ja auch richtig und das machen wir auch. Aber zur Versorgungsrealität gehören eben auch mittlerweile diese ökonomischen Diskussionen. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, wir als leitende Mitarbeiter in einem Betrieb wie einem Krankenhaus werden mit diesen Zahlen konfrontiert und sind dafür auch verantwortlich. Und das sind einfach Dinge, die man diskutieren muss. Und das ist ja etwas, was wir auch immer wieder diskutieren und letztendlich eigentlich nicht verstehen. Weil es ist eine Operation, die natürlich unterschiedlich gut vergütet wird, die aber eine recht gut vorhersagbare Liegedauer hat. Also die Komplikationsraten sind ja gering. Die OP-Lastung ist vorhersagbar, die OP-Dauer ist relativ gut planbar, weil es ein hochstandardisierter Eingriff ist. Und trotzdem scheint es auch in Österreich so zu sein, dass die Gesundheitsmanager, sag ich mal, oder die Wirtschaftler im Spital das jetzt nicht unbedingt als lohnenden Eingriff wahrnehmen, wo man sagen muss, okay, also die Vergütung ist klar, die Kosten sind relativ niedrig, es gibt wenig Komplikationen, das sollten wir öfter machen und da sollten wir ausbauen. Das gibt es bei euch offensichtlich auch nicht. Woran liegt das?
Ganz schwierige Frage. Ich glaube, wir unterscheiden uns da gar nicht so sehr eben von der Schweiz.
Also offensichtlich gar nicht, nein. Ja.
Und ich kann es eigentlich nicht wirklich beantworten. Ich sehe es auch so wie du. Wir könnten mehr tun, wir sollten mehr tun. Aber es scheitert eben an den zuvor genannten Dingen.
Ja, ja, ich habe den Eindruck von dem, was du so erzählt hast jetzt, dass das eher ein tatsächlich strukturelles Problem ist. Es gibt einfach nicht mehr Leute, die diesen Eingriff durchführen können. Ihr habt nicht genug Operationskapazitäten und Personal, die diese Kapazitäten auch bedienen kann. Insofern ist das gar nicht eine politische Entscheidung, sondern eher eine strukturelle Entwicklungsentscheidung.
Stimmt, ja.
Tarik, Nachsorge.
Nachsorge.
10 Minuten später.
Viertelstunde.
Aber das bist du gewohnt, sorry.
Genau. Aber das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auf jeden Fall in Deutschland sehr, sehr offen ist, das Thema Nachsorge. Oft wird dann gibt es ein medizinisches Versorgungszentrum, dann ist eine Teilnachsorge, sage ich jetzt mal, gewährleistet? Wie ist das in Österreich mit der Nachsorge, mit der Finanzierung der Nachsorge?
Die Nachsorge ist bei uns im Ambulanzbereich geregelt, insofern, dass die Patienten in bestimmten Abständen nach der Operation aufgefordert werden, zu uns zu kommen mit den geforderten Laborbefunden, wo wir uns natürlich auch den Gewichtsverlauf anschauen, aber uns als Mediziner interessiert fast mehr, wie die Vitaminsituation aussieht, wie die Spurenelemente-Situation aussieht, ob es Probleme gibt mit der Nahrungsaufnahme, was auch immer. Und letztlich generieren wir aus dieser Nachsorgeambulanz ja auch dann die Patientinnen und Patienten für die Wiederherstellungsoperationen nach einiger Zeit. Also das hat sozusagen jetzt nicht nur diesen Kontrollcharakter, sondern sichert uns auch dann im weiteren Verlauf wieder Patientinnen und Patienten für Operationen, die wir auch selbst durchführen können. Also die Nachsorge ist ein ganz wichtiger Teil. Wir verlieren, so wie es wahrscheinlich überall ist, Patientinnen und Patienten aus der Nachsorge, egal wie exzessiv wir das betreiben wollen. Wir schaffen es aber auch personell nicht, den Leuten wirklich nachzulaufen und sie immer wieder zu erinnern, zu den vorgegebenen Ambulanzzeiten zu kommen. Die kommen, haben, und da gibt es auch gute Studien dazu, bessere Ergebnisse. Diese Adhärenz, wie wir das in der Medizin nennen, dass der Patient bei uns bleibt sozusagen und eine Therapie weiterführt, ist immer dann gut, wenn es gelingt, den Patienten bei der Stange zu halten und zu sagen, wir machen dich noch einmal aufmerksam, es ist wichtig, dass dein Eisenspiegel passt, ja, dass du genug Eiweiß zu dir nimmst. Wir schicken die dann auch durchaus zu den Diätologinnen nochmal und sagen, da gibt es noch ernährungstechnisch was zu verbessern. Aber das ist ein ganz wesentlicher Anteil. Die Operation ist eigentlich vielleicht sogar der kleinere Anteil an der ganzen Adipositas-Therapie. Und das, was danach passiert, ist genauso wichtig wie das, was davor passiert.
Bei einer optimalen Nachsorge, wie oft siehst du einen Patienten, eine Patientin im ersten Jahr nach der OP?
Und wie lange dann auch danach?
Ja. Also wir haben es uns zur Maxime gemacht, die Leute in den ersten 2 Jahren halbjährlich zu sehen.
Das heißt, du siehst den Patienten
nach 6 Monaten idealerweise. Ja, wir hatten es eine Zeit lang so, jetzt bis jetzt eigentlich, wir sind gerade dabei, das umzustellen, nach 6 Wochen schon einen Kontakt zu haben. Das war dann personell mit den Diätologinnen schwierig. Dann haben wir gesagt, okay, schickt uns doch einfach nach 6 Wochen einen Blutbefund. Dann sehen wir vielleicht, ob es da... Dann ist aber nicht sehr viel dabei rausgekommen, weil nach 6 Wochen haben die meisten noch ein sehr schöne Werte, weil sie ja vorher auch optimiert werden. Da gibt es manchmal noch so ein bisschen ernährungstechnische Fragen. Aber von dem 6-Wochen-Termin möchte ich eigentlich gern jetzt wieder weggehen. Ich halte diesen 6-Monats-Termin für extrem wichtig, weil nach 6 Monaten ist die Gewichtsabnahme, die schnelle Phase der Gewichtsabnahme eigentlich dann schon fast vorbei. Da geht es dann langsamer. Und da ist es ganz wichtig, die Leute daran zu erinnern, das ist diese, manche nennen das die Honeymoon-Phase des Magenbypass, wo alles leichter wird und besser wird. Und da muss man die Patienten wirklich abholen und sagen, ja, schon, aber vergiss nicht, die Vitamine weiterzunehmen, bei der Bewegung zu bleiben, die Muskulatur nicht zu vernachlässigen. Und deshalb sind diese Kontrollen wichtig. Und dann ist es eben halbjährlich in den ersten 2 Jahren und danach jährlich.
Bis?
Eigentlich immer.
Immer.
Möglichst. Ja? Und je länger die Patienten bei uns bleiben, desto eher sieht man dann auch vielleicht einmal eine Spätproblematik oder so. Ja.
Wie viele Patienten durchlaufen diese optimale Form der Nachsorge? Wir haben ja Daten aus dem deutschen StuDoc-Register. Solche Daten kann man eigentlich nur wirklich verlässlich erheben, indem man große Registeruntersuchungen macht. Habt ihr ein eigenes Register? Gebt ihr die Daten selber dort möglicherweise auch ein? Und wie hoch ist die Follow-up-Rate 1 Jahr nach OP?
Also da legst du den Finger in eine ganz große Wunde. Wir sind gerade dabei, ein Register aufzubauen. Wir sind in ständigen Gesprächen mit dem Bundesministerium für Gesundheit. Die wollten dieses Register unbedingt analog fast zu dem Dutch Registry, also dem niederländischen, machen. Das hat denen wahnsinnig imponiert. Aber wir sind noch nicht weitergekommen. Mhm. Wir haben das vor der Pandemie begonnen, die Gespräche. Dann hat Covid alles überdeckt. Und auf einmal war der Fokus ganz woanders. Und jetzt sind wir wieder dabei, das aufzugreifen. Und ich hoffe, dass wir bis Ende des Jahres vom Ministerium eine Aussage bekommen, wie es da weitergehen kann. Und wir haben uns auch in der Gesellschaft gesagt, wenn das nicht klappt mit dem Ministerium, wenn sie sich nicht durchringen können, das Register sozusagen selbst zu führen, dann machen wir uns ein eigenes Register. Und da sind wir jetzt gerade so am Überlegen, wie das gehen könnte. Wir hatten eine Datensammlung. Wir müssen ja auch an unsere Muttergesellschaft, an die internationale Adipositaschirurgische Gesellschaft, unsere Daten berichten. Das funktioniert recht gut. Aber wir sind noch weit davon entfernt zu sagen, wie viele Leute haben wir regelmäßig in Österreich in der Nachsorge. Das kann ich nicht abbilden, leider.
Auch da vielleicht als Ergänzung für unsere Hörerinnen und Hörer, das klingt ja für einen Laien plausibel, dass man, wir machen dann halt mal ein Register. Aber so ein Register ist natürlich organisatorisch extrem aufwendig, ist es vom Datenschutz nicht so ganz einfach zu machen. Man muss letztendlich auch sagen, sehr aufwendig, weil wenn man ein richtig gutes Register haben möchte, dann gehören da gute Daten dazu. Die müssen aufwendig erfasst werden und die müssen vor allen Dingen eingetragen werden. Dafür braucht es Personal. Das kostet wieder und wir haben gehört, es gibt eine Personalknappheit. Und die Realität oft, das muss man ja auch sagen, dass die bariatrische Chirurgie in dem deutschsprachigen Europa ja nicht nur an akademischen Häusern stattfindet, die vielleicht eine personelle Ausstattung haben mit Studienschwestern und Study Nurses, die das erlauben und die das übernehmen können, sondern wir leben ja oder erleben das ja, dass das häufig an Häusern durchgeführt wird, wo es diese Personaldecke nicht gibt. Und dann muss das der Chirurg machen. Und das macht er nicht morgens um 7 oder mal zwischendurch von 12 bis 1, sondern die Realität sieht so aus, dass das dann abends nach Feierabend gemacht wird, weil einem das Thema am Herzen liegt. Und das ist natürlich auch etwas, was man bei der Bewertung der Datenqualität in diesen Registerstudien dann auch immer irgendwie bewerten muss. Also nur ein Register klingt immer super und warum habt ihr kein Register? Aber da hängt so viel dran und sage ich mal so, die Begeisterung bei den Leuten, die darüber entscheiden, ob man dafür eine Stelle bewilligt oder nicht, die hält sich dann immer sehr in Grenzen. Das sind dann lustigerweise aber auch immer die von dir dann die Qualitätsdokumentation einfordern am Ende des Jahres. Also da auch da ist das ist durchaus ein Entwicklungsfeld, sagt man ja heute. Man hat nicht Probleme, wir haben nur Entwicklungsfelder, aber es ist ein großes Entwicklungsfeld in unserer Berufsgruppe.
Philipp, darf ich nochmal eine ganz andere Frage stellen? Die Kultur der Selbsthilfegruppen, spielt das in Österreich eine Rolle?
Ja, ganz ein wichtiges Thema. Wir hatten sehr enge Kooperationen mit mehreren Selbsthilfegruppen. Es hat sich dann eine sozusagen durchgesetzt, mit der wir über viele Jahre zusammengearbeitet haben, auch gut.
Regional dort gehalten. Bei dir oder ist das eher national?
Es ist eine nationale Gruppe, die Standorte sozusagen hat. Da war wieder die Pandemie, ist dann plötzlich gekommen. Dann gab es Probleme, dass diese Selbsthilfegruppen nicht in die Häuser durften, um die Patienten dort zu treffen. Dann gibt es ja dann auch keine Vereinslokale oder sowas, sondern man macht das eigentlich am besten vor Ort, weil da wissen auch die Leute, wo sie hingehen sollen.
Vor Ort im Spital meinst du?
Im Spital.
Ja.
Mhm. Und das hat über viele Jahre sehr gut funktioniert. Ich war da regelmäßig einmal im Monat auch betreuend dort und die haben dann chirurgische Fragen stellen können. Das war wirklich gut. Und es ist dann eigentlich ein bisschen eingeschlafen. Aber es liegt, so wie mir das die Verantwortlichen auch gesagt haben, am Finanziellen. Also diese Selbsthilfegruppen müssen ja auch entsprechend finanziert werden. Da geht es um Drucksorten und um digitale Abbildungen und so weiter. Und wenn da die Unterstützung von der Industrie dann etwas nachlässt, dann wird es für die auch ganz schön schwierig. Das sind dann sehr engagierte Menschen, die anderen sozusagen helfen wollen. Aber da liegt es dann wirklich an Einzelpersonen. Und wenn die weggehen oder sich für was anderes interessieren, dann kann das ganz schnell mal so ein bisschen verloren gehen. Ja.
Ja, unser lieber Tarek ist ja sehr aktiv in der Selbsthilfegruppenszene, zumindest in Deutschland, wo die Szene deutlich größer ist als in der Schweiz. Habt ihr Kontakt zu Selbsthilfegruppen in Österreich? Gibt es dann Austausch über die Grenzen hinaus?
Gar nicht, also ich nicht. Ich weiß nicht, wie es mit den einzelnen Verbänden ist. Meine Selbsthilfegruppe, meine eigene, die ist ja in München, Dicke Freunde München. Und gar nicht, aber das wäre ein spannendes Thema für eine weitere Podcast-Folge. Ne? Die Selbsthilfegruppe oder die Selbsthilfegruppen in Österreich. Denn, also wir hätten ja noch so viele Themen, über die wir sprechen müssten. Du hast das Thema Wiederherstellungs-OP angesprochen, also OPs, die ihr auch selber durchführt. Ist ja auch ein Riesenthema in Deutschland, in der Schweiz auch. Also ich glaube...
Wie ist das, Philipp? Wie ist da die Mentalität der Krankenkassen, die Kosten für die Wiederherstellungsoperation zu übernehmen?
Also was die sogenannte Dermolipektomie, das ist die Entfernung der Bauchfettschürze, wie es auch heißt. Ich mag den Ausdruck nicht sehr gerne, weil es sollte eigentlich nicht mehr viel Fett sein, sondern hauptsächlich ein Hautüberschuss zu dem Zeitpunkt der Operation. Da haben wir auch eine Bewilligungssituation. Das heißt, der Patient muss auch aktiv dort vorstellig werden und um Genehmigung ansuchen. Das wird aber in der Regel auch, da gibt es auch wieder bestimmte Kriterien. Es muss eine bestimmte Größe haben, es muss ein Gewichtsverlust stattgefunden haben, ein adäquater. Da sehen wir zum Teil auch noch, abhängig vom jeweiligen, sind wir wieder dort, bei den Chefärzten, durchaus noch Hürden, die ich zum Teil auch als Schikanen bezeichnen würde. Weil wenn jemand zum Beispiel mit einem BMI von 60 startet und operiert wird und dann hat er abgenommen auf einen BMI von 35, dann ist das ein Wahnsinnserfolg. Er hat aber trotzdem einen ziemlichen Hautüberschuss womöglich oder sie. Und macht enorme Probleme, auch bei der Bewegung, beim Sport, was auch immer. Ihr habt ja schon einmal sehr schön darüber berichtet. Und da halte ich es dann für, um es auszudrücken, daneben zu sagen, der BMI muss unter 30 sein, ja, weil das ist unrealistisch und auch überhaupt nicht anzustreben, weil der Patient hat enorm viel geleistet. Da muss man dann mit den jeweiligen Chefärzten das persönliche Gespräch suchen, ihnen das erklären. Dann gibt es manchmal dann doch eine Bewilligung. Wobei wir in Hollabrunn, das darf ich jetzt auch noch sagen, eine Sonderstellung haben in Niederösterreich. Wir haben mit der niederösterreichischen Gesundheitskasse, weil es gibt zwar nur eine Gesundheitskasse, aber jedes Bundesland hat dann doch seine eigenen Regeln fast, würde ich sagen, ein sehr gutes Einvernehmen, sodass wir die Patienten auch für diese Wiederherstellungsoperationen nicht extra vorstellen müssen. Also wenn die sagen, wenn ihr die Indikation, also die Notwendigkeit erkennt, dass man das machen muss und es ist eben kein ästhetischer Eingriff, keine kosmetische Operation, sondern eine medizinisch begründete, dann braucht ihr die Patienten nicht zu uns schicken.
Ja, das ist eine Luxussituation.
Ja,
toll.
Das ist
toll,
also,
das ist,
das
toll
ist sozusagen geregelt, unser,
ja, sehr im Interesse der Patienten.
Ja, da haben wir einen großen Vorteil.
Mhm. Ja, also viele Themen, spannendes Gespräch, Philipp. Aber auch dieses tolle Gespräch muss irgendwann enden. Ich würde mich wahnsinnig gerne ganz herzlich bei dir bedanken für die Zeit, dass du hierher gekommen bist. Du hast eine wichtige Rolle hier auf dem Kongress auch. Philipp ist so einer von den Chirurgen, der hier immer durch die Gänge läuft und alle möglichen Hände schütteln darf. Also toll, dass du dir die Dreiviertelstunde Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen.
Ich danke für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wünsche euch viel Erfolg mit eurem Podcast.
Ja, danke, danke. Also du kannst natürlich aktiv dazu beitragen, indem du ihn proaktiv in deiner Sprechstunde erwähnst, weiterempfiehlst und auch anderen Kollegen empfiehlst, was uns zu unseren Hörerinnen und Hörern bringt. Wir brauchen positives Feedback, wir brauchen eure Einschätzungen, wir brauchen eure Bewertungen. Am besten auf der Podcast-Plattform vom Apple, da kann man diese 5 Sterne anklicken, von mir aus auch 4 oder auch 3 oder ein Feedback angeben. Das hilft uns in der Sichtbarkeit und je sichtbarer wir werden, desto größer ist unser Impact auch, sag ich mal, bei Leuten, denen viele von den Dingen, die wir hier besprechen, noch nicht so klar sind. Und das Ziel, die Wahrnehmung der Erkrankung Adipositas zu verändern, dann sicher ein Stück näher bringt.
Bleibt gesund, bis bald. Ciao.
Tschüss.
Und auch Tschüss von meiner Seite. Tschüss.